unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für NomadenchristInnen.
RevLab.
Willkommen zurück am Lagerfeuer im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut gestartet. Schön, dass du wieder hier reinhörst. Am Anfang scheint das neue Jahr ja unendlich lang und das passt ganz gut zum Thema meiner Folge heute. Es geht nämlich um ewiges Leben. Und ich meine jetzt nicht ewiges Leben durch medizinische Verfahren, wie das heute versucht wird, Menschen biologisch unsterblich zu machen, sondern ewiges Leben im spirituellen Sinn. Das ist ja für die einen immer noch der wichtigste Benefit, wenn man an Gott glaubt. Und das war die letzten 2000 Jahre sehr wichtig für die Menschen, dass wenn man stirbt, man in den Himmel kommt und dort für immer und ewig eben unendlich weiterlebt. Im Gegensatz dazu, auch das war in der Theologie wichtig, wenn man nicht an Gott glaubt, dann kommt man in die Hölle, notabene auch für ewig, oder man ist einfach tot, je nach theologischer Haltung. Ich erinnere mich, dass mir das schon als Kind suspekt war. Was tun wir denn im Himmel die ganze Zeit? Ist das nicht langweilig? Und dann kommen all die plumpen Assoziationen, Harfe spielen, auf Wolken hüpfen. Aber auch wenn man sich das schönste Hobby vorstellt, das man jetzt im irdischen Leben hat, dann wird das mit der Zeit doch langweilig. Ständig wandern, ständig singen, ständig in der Sauna sitzen. Aber das steht ja so in der Bibel mit dem ewigen Leben. Was will man da noch dran rütteln? Ich glaube, dass das so unvorstellbar ist, hängt auch mit unserer heutigen Vorstellung von Ewigkeit zusammen. Dass Ewigkeit Endlosigkeit bedeutet, also eine endlose Zeitdauer. Aber in der Bibel ist das gar nicht so eindeutig. Da gibt es verschiedene Konzepte und ich werde die jetzt mal eins nach dem anderen ein bisschen durchgehen, vom Alten ins Neue Testament und auch besonders in die Zeit von Jesus schauen, weil da einerseits das Neue Testament kurz danach geschrieben wurde, die Bücher des Neuen Testaments, und das prägt uns, wie wir heute das Christentum leben und verstehen. Und wir werden feststellen, dass es da uneindeutig bleibt, aber ich glaube, es gibt eine Vorstellung von Ewigkeit, mit der man auch heute gut leben kann. Im Alten Testament kommt dieses Konzept der endlosen Zeitdauer in Bezug auf uns Menschen oder in Bezug auf ein Leben nach dem Tod eigentlich nicht vor. Ewig, das ist nur Gott. Also Gott war vor aller Zeit da und bleibt auch in alle Zeit. Es gibt zweitens aber auch eine Vorstellung von einer Zukunft, wo alle Leute auf der Welt Frieden haben. Aber das hat nicht direkt mit Ewigkeit zu tun, wie wir das heute verstehen, sondern es ist eher eine ferne Vorstellung von einer Zukunft, die anders wird, als es jetzt ist. In der alttestamentlichen Zeit war auch, was nach dem Tod kommt, relativ vage. Eine Vorstellung von Totenwelt oder auch Himmel kommt erst in den Texten vor, die im Alten Testament relativ spät entstanden sind, also so 300-400 Jahre vor Christus. Sonst ist ewig im Alten Testament in Bezug auf Menschen eigentlich immer gleichbedeutend mit das ganze Leben lang. Also man weiß nicht ganz genau, wann es endet. Die Zeitdauer ist nicht festgelegt, aber sie endet irgendwann. Als Jesus lebte, sah es dann schon ein bisschen anders aus. Ganz kurz der Kontext: Es war eine Zeit der jüdischen Unabhängigkeitskriege gegen die Besatzer. In der Zeit von Jesus waren das die Römer. Es gab da Aufstände und im 2. Jahrhundert vor Christus zum Beispiel gab es die Makkabäer. Das waren so militante Jüdinnen und Juden, die gekämpft haben gegen die hellenistischen Besatzer. Damals starben in diesen Kriegen und Aufständen viele Menschen und deswegen war die Auferstehung der Toten oder die Frage, was geschieht mit diesen Menschen, die da sehr jung versterben, das war ein Riesenthema. Man hat sich viele Gedanken gemacht über die Zukunft und wie das heute auch so ist, wo es Kinofilme dazu gibt, gab es damals vor allem Texte, wo man sich diese Zukunft ausgemalt hat, wie das sein würde. Diese Gattung nennt man die sogenannte Apokalyptik. Da gibt es zum Beispiel das apokryphe Buch Henoch, das bekannt ist, aber auch die Offenbarung in der Bibel gehört in diese Gattung, in der man sich fragte, wie sieht die Zukunft aus und sich da Vorstellungen machte und diese auch theologisch stark aufgeladen hat. Die Auferstehung der Toten war ein Teil dieser Zukunftsvisionen und ich glaube, man muss das ernst nehmen. Das war nicht einfach eine Metapher für die Menschen oder ein Symbolbild, dass es irgendwie mal weiterging, sondern da waren tatsächlich diese Kriege, diese Menschen, die jung verstorben sind und wo man sich einfach nicht damit zufrieden geben wollte, dass deren Leben jetzt ein für alle Mal beendet sein wird. Diese apokalyptische Weltsicht, die prägte auch das Neue Testament, das in dieser Zeit verfasst wurde. Und dann kommt der Glaube an die Auferstehung von Jesus dazu. Diese wurde nicht als Einzelereignis gedeutet, bei dem, oder nicht nur, bei dem Gott die Mächte des Todes in ihre Schranken weist, sondern auch so, dass Jesus der erste Mensch ist, der von den Toten auferstand. Und diesem Ersten würden dann alle folgen. Das steht auch so in der Bibel. Da ist man noch sehr nahe dran am jüdischen Glauben der damaligen Zeit, also zumindest von einigen jüdischen Gruppierungen. Es glaubten nämlich nicht alle daran. Und diese allgemeine Auferstehung, diese würde in christlicher Sicht sehr bald geschehen. Paulus zum Beispiel glaubte ja, dass Jesus schon sehr bald wiederkommen würde. Und dann dieser letzte Tag, der jüngste Tag, das Ende der menschlichen Zeitrechnung kommen würde, wo alle aus ihren Gräbern kommen und dann vor Gott kommen. Ein dritter Punkt, der für diesen Kontext prägend war, die ersten ChristInnen wurden relativ bald auch schon verfolgt. Also vom Ende des ersten Jahrhunderts an begann das für 200-300 Jahre. Es gab also auch da viele MärtyrerInnen, ähnlich wie bei den jüdischen Aufständlern, wo die Auferstehung von den Toten eine Hoffnung war im Angesicht dieser Verfolgung und dieser Märtyrertode. Ja, soweit der Kontext, der prägt das Neue Testament und so schließen auch heute Christinnen daraus, dass es nach dem Tod nicht fertig ist, sondern dass noch etwas kommt, dass man nicht tot bleibt, sondern aufersteht. Also entweder körperlich oder zumindest seelisch. Wie sich das genau abspielen wird oder soll, das weiß natürlich niemand so genau und deswegen belasse ich es hier jetzt mal dabei. Wichtig zu wissen ist aber noch etwas. Im Neuen Testament, im Griechischen, wird für Ewigkeit der Begriff Äon verwendet. Und Äon ist aber nicht in erster Linie eine unendliche Zeitdauer, sondern eine andere oder eine abgeschlossene Zeitepoche. Also es ist nicht eine unendliche Aneinanderreihung von Moment nach Moment nach Moment, sondern eine Transformation, eine grundlegende Veränderung, eine andere Art des Lebens, ein neues Zeitalter, das irgendwann anbricht. Ewig ist also in dieser Sicht nicht quantitativ, sondern qualitativ. Und Jesus sagte, die Ewigkeit, das ewige Leben, das beginnt schon jetzt. Es kommt nicht irgendwann oder erst nach dem Tod. Es gibt ja diesen berühmten Bibelvers Johannes 3,16, wo es heißt, wer an den Sohn Gottes glaubt, an Jesus, der hat das ewige Leben. Und ein kleines Detail, das Verb haben steht im Präsens. Es wird häufig so übersetzt, wird das ewige Leben haben, aber eigentlich heißt es, hat das ewige Leben. Und das ist nur eines der Beispiele aus der Bibel. Bei Jesus ist ziemlich klar, es geht nicht nur um das, was irgendwann nach dem Tod kommen mag, sondern auch ums Jetzt, ums Diesseits. Das Reich Gottes, dieses neue Zeitalter, der neue Äon, beginnen jetzt schon. Und ewiges Leben kann man deswegen auch als Synonym von Leben in Fülle sehen. Das ist ein anderer biblischer Ausdruck. Also nicht, wie das Leben jetzt manchmal ist, mit allem Negativen, das dazugehört, Gewalt, Krankheit, Getrenntsein von Gott und von anderen Menschen, sondern das, was eben in der biblischen Sprache das Reich Gottes heißt. Voller Leben, frei von Angst. Eine biblische Geschichte dazu ist die von Martha. Es gibt die Geschichte von der Auferstehung von Lazarus in der Bibel. Und Martha ist die Schwester von Lazarus. Als ihr Bruder sehr krank wird, ruft sie Jesus, weil sie weiß, dass er Menschen gesund machen kann. Jesus kommt aber nicht rechtzeitig und dann ist ihr Bruder schon tot und in ihrer Trauer rennt sie wieder ihm entgegen. Und sie haben ein tiefes theologisches Gespräch über die Bedeutung von Auferstehung und Leben und sie bekennt, dass sie das glaubt, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und ich glaube, sie hat in ihrem eigenen Leben erfahren, was das bedeutet, wenn man aus einem Zustand des Lebens, das geprägt ist von Hoffnungslosigkeit, von Chancenlosigkeit, in eine neue Perspektive findet, die von Gottes Liebe geprägt ist. Sie hatte sie kannte dieses neue Zeitalter aus ihrem eigenen Leben, also diesen metaphorischen Übergang vom Tod ins Leben, in diese Fülle des Lebens, völlig unabhängig von einer Auferstehung von verstorbenen Menschen. Sie hatte die körperliche Auferstehung überhaupt nicht auf dem Schirm, denn kurz darauf will sie Jesus davon abhalten, dass er das Grab ihres Bruders öffnet. Sie glaubt nicht daran. Sie glaubte zwar daran, dass Jesus Kranke gesund machen kann, aber von Totenauferweckung hatte sie noch nichts gehört. Ich finde diese Perspektive auf die Ewigkeit sehr viel fruchtbarer als einfach der Glaube, dass es nach dem Tod unendlich weitergeht und man nie wirklich tot sein will, sondern dass es darum geht, dass Todsein auch heißen kann Einsamkeit, nicht verbunden sein. Und umgekehrt dazu, das ewige Leben heißt, dass man in Verbindung steht mit Gott und mit allem Leben, mit aller Liebe, mit sich selber, mit Gott und mit anderen Menschen. Ich stelle mir das vor wie diese Pilzgeflechte, die die ganze Erde durchziehen und alles mit allem verbinden. Aber auch in der Zeit. Die Quantenphysik hat ja bereits erste Einblicke darin, dass die Zeit nicht so etwas Lineares ist, wie wir bisher dachten. Ich glaube, das können wir uns noch gar nicht so vorstellen. Und wie dieses Reich Gottes, das Jesus predigt, teilweise bereits real ist, ist auch dieses ewige Leben teilweise real, dieses Verbundensein mit anderen Menschen und mit Gott. Oft steht es aber auch in Kontrast zur heutigen Gegenwart, diese Vorstellung. Und es ist eine schöne Hoffnung, dass das nach dem irdischen Leben irgendwann dann ganz real wird und in voller Fülle real wird. Ich glaube, mit ewigem Leben ist das gemeint. Das ist zwar jetzt noch nicht voll hier, aber wenn man mit Gott durchs Leben geht, dann kommt man jetzt schon rein in diese Freiheit, in dieses Verbundensein mit Gott, mit dem Leben, mit dem Leben, mit dieser Liebe, die schon vor uns da war und in alle Zeit weitergeht, wo man nach dem Tod vermutlich darin aufgeht. Ich glaube, Ewigkeit bedeutet das, diese Verbundenheit, anstatt getrennt zu sein von Gott, von anderen Menschen, von sich selber. Und das beginnt jetzt schon in diesem Leben. Mich würde sehr interessieren, was du dir unter ewigem Leben vorstellst. Und ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst, entweder auf contact@reflab.ch oder direkt auf Instagram. Ich verlinke dir den Account in den Notizen. Ich verlinke dir in den Notizen zu dieser Folge aber auch noch einen sehr interessanten Blog, kernbeißer.ch von Carsten Rissau. Er hat eine Artikelserie zur Ewigkeit geschrieben, wo er theologisch noch ein bisschen mehr erklärt und in die Tiefe geht. Und zur Aufschlüsselung von Ewigkeit im Alten Testament kann ich dir ebenfalls noch einen bibelwissenschaftlichen Artikel verlinken. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und falls du mehr solche kurze Podcasts über Theologie und Glauben hören möchtest, dann hör gerne auch in meine älteren Folgen rein. Bis bald!